Punkt 1 mit Barbara Zeithammer.
Herzlich willkommen. Es geht um nichts Geringeres als selbstverständliche Wahrheiten in der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Unter anderem, dass alle Menschen gleich geschaffen sind und dass zu ihren unveräußerlichen Rechten Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit gehören. Wenn die USA dieser Tage ihr 250-jähriges Jubiläum feiern, zeigt sich aber auch, dass das längst nicht für alle Menschen in den Vereinigten Staaten gilt und vor allem die nordamerikanische Urbevölkerung zieht eine bittere Bilanz. Ihr Kampf um Anerkennung und Entschädigung, Aufarbeitung der Geschichte und ihre Rechte ist noch lange nicht vorbei. Und darüber wollen wir heute diskutieren. Meine Gäste im Studio: Christian Feest, emeritierter Professor für Ethnologie, viele Jahre am Wiener Völkerkundemuseum, heute Weltmuseum, zuletzt als Direktor, mit einer langen Liste von Ausstellungen und Fachpublikationen zu den indigenen Völkern der Amerikas. Herzlich willkommen. Und Peter Schwarzbauer, ebenfalls Universitätsprofessor im Ruhestand an der BOKU und heute hier in seiner Rolle als Obmann des Arbeitskreises Indianer Nordamerikas, einer Organisation, die sich seit heuer 45 Jahren vielfältig für die Rechte der Indigenen einsetzt. Herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie gekommen sind.
Danke für die Einladung.
Ich möchte auch gleich unsere Hörerinnen und Hörer sehr herzlich einladen, an unserem Gespräch teilzunehmen, telefonisch unter 0800 22 69 79 oder schriftlich an punkt1@orf.at. Herr Feest, Herr Schwarzbauer, Sie beide haben seit Jahrzehnten enge Kontakte zu Indigenen in Nordamerika über ein halbes Leben hinweg seit den 1970er Jahren. Und im deutschen Sprachraum fällt auf in diesen Tagen des 250. Jubiläums der USA, dass sehr viel von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit die Rede ist und über den Teil der Geschichte kaum gesprochen wird, der von Vertreibung, Krieg und Tod handelt. Wie ist denn die Wahrnehmung Ihrer langjährigen Wegbegleiter in den USA und in Kanada, die ja wahrscheinlich vielfach auch Freunde geworden sind, Herr Schwarzbauer?
Ja, die Tatsache ist, dass das nicht Geschichte ist und dass das heute noch passiert. Vor wenigen Tagen hat das 150-jährige Jubiläum, kann man sagen, der Schlacht am Little Bighorn stattgefunden, an der die vereinten Lakota und Dakota und Cheyenne den General Custer geschlagen haben. Und da hat ein Lakota-Rechtsanwalt, der dort eine Festrede gehalten hat mit dem Namen Chase Iron Eyes, gesagt: "The things are still the same. The enemy is still the same." Das heißt, es hat sich eigentlich nichts geändert aus der Sicht. Es geht jetzt nicht mehr um Land generell, es geht um Ressourcen, die Gier nach Ressourcen, die wo Indigene im Weg stehen. Und das hat sich eigentlich im Großen und Ganzen nicht verändert. Wohl aber hat sich verändert, dass die Indigenen international sichtbarer geworden sind. Wir werden vielleicht später noch darauf zurückkommen. An der UNO hat sich in den letzten 50 Jahren im Zusammenhang nicht nur mit Indianern Nordamerikas, sondern mit Indigenen ganz generell viel geändert, durchaus zum Positiven.
Es hat sich nichts geändert, Herr Feest. Das zieht sich so durch die Geschichte über Jahrhunderte, diese Gier nach Rohstoffen, nach Land.
Ja, das hat sich zweifellos nicht geändert. Was man allerdings auch dazu sagen muss, und gerade wenn das Beispiel des Little Bighorn-Schlacht in das Jahr geführt wurde, ist, dass natürlich die Erfahrungen der einzelnen indigenen Völker in Nordamerika äußerst unterschiedliche waren. Da waren welche, die nie einen Krieg geführt haben gegen die USA. Ja? Und dann gab es welche, die ausgerottet wurden und andere, die sich vermehrt haben um ein Mehrfaches. Das heißt, die Geschicke der einzelnen Gruppen waren äußerst unterschiedlich. Auch wenn man unterm Strich eine Rechnung machen kann und sagen kann, das waren nicht die Gewinner dieses Kulturkontakts. Ja? Trotzdem muss man sagen, da gibt es wesentliche Unterschiede. Manche sind erfolgreiche Kapitalisten geworden, andere leben in Armut irgendwo auf einer Reservation. Also zu verallgemeinern, zu sagen, die Indianer, ist ein bisschen schwierig.
Davor soll man sich sowieso hüten. Sie sagen, Indianer, um das Wort jetzt hier gleich mal aufzugreifen, gab es nicht und gibt es nicht. Es ist auf jeden Fall zu differenzieren und zwar nicht einfach unter Anführungszeichen so, sondern hier geht es um hunderte Völker mit eigenen Sprachen, Kulturen, Lebensweisen, Wirtschaftsformen, politischen Verhältnissen, Machtstrukturen. Also alles, was wir uns so vorstellen, die indianische Kultur, die indianische Religion, das alles gibt es nicht.
Nein, das gibt's nicht. Indianer existieren in unserem Kopf. Seit 500 Jahren, seit Kolumbus sich nach Amerika verirrt hat, hat sich in Europa der Indianer als ein Gegenbild zum eigenen, zur eigenen Existenz entwickelt, im Guten wie im Bösen. Das konnte ein Schreckbild sein, mörderische Bestien oder edle Wilde, die eigentlich noch in einer unversehrten Zeit leben, wo eigentlich alle uns ein Beispiel nehmen könnten dran. Ja? Beides stimmt natürlich nicht. Es gibt gute und böse Menschen, es gibt eigentlich nicht gute und böse Völker, es gibt nur gute und böse Menschen. Ja? Und das hat sich nicht geändert. Und trotzdem ist das dominiert, das im Kopf von Indianer für uns, ist eine Legitimation für alles. Ich war Gegensätzliches. Die Indianer sind lange Zeit ein Vorbild gewesen für Kriegertum, Militarismus gewissermaßen und zugleich ein Vorbild für Frieden. Die Hopi als Volk des Friedens und auch die Irokesen, das große Gesetz des Friedens. Diese gegensätzlichen Bilder kommen alle zusammen. Alles hat irgendwo einen kleinen wahren Kern. Ja? Aber zusammengenommen ist es ein vollkommen wahnsinniges Stereotyp.
Über ein Stereotyp, über das wir auch sprechen müssen, ist natürlich Winnetou, ein Bild für Generationen. Auch eins in Ihren Biografien. Herr Schwarzbauer, das hat früh eine große Rolle gespielt bei Ihnen.
Ich bin mit Karl May aufgewachsen. Mein Großvater hat mir 70 Karl May-Bände vererbt. Und selbst, es ist kein Zufall, er hat selbst noch den letzten Vortrag von Karl May in Wien mit dem wahnsinnigen Titel Empor ins Reich des Edelmenschen gehört. Er war selbst Nazi, keiner von der übelsten Sorte, aber er war es. Und irgendwie hat Karl May halt auch ein bisschen damit zu tun. Ich bin ja mit Winnetou aufgewachsen. Ich war so extrem, dass ich sogar im Wald Winnetou bzw. Indianer gespielt habe, wochenlang bei einem Cousin. Ich bin einer der ganz wenigen, wenn nicht überhaupt der Einzige, ich kenne nur mich eigentlich, der so tief in dieser Karl-May-Winnetou-Sache drinnen war, der aus dem rausgekommen ist und dann in ernsthafte Menschenrechtsarbeit begonnen hat. Denn die meisten Leute, die mit dieser Sache aufwachsen, wollen sich ihre romantischen Ideen nicht nehmen lassen. Also mit Winnetou habe ich sehr viel zu tun gehabt.
Aber davon bin ich weg. Herr Feest, Sie haben es gelesen, weil es zum Beruf dazu gehört.
Ja, ich habe als Kind natürlich auch Karl May gelesen und Schluchten des Balkans hat das Gibbetan. Und dann, als ich zum Winnetou kam, zum sechsten Band der Werke, bin ich nach der Hälfte, war mir das langweilig und habe ich weggelegt. Also deswegen war das Thema Winnetou für mich abgeschlossen und erst beruflich musste ich es wieder irgendwo lesen, um zu wissen, wovon die Leute reden.
Um das Thema Winnetou auch hier abzuschließen, Federschmuck, Häuptling, Totem, Mokassins, Squaw und Manitou als Gott der Indianer, das alles sind auch falsche Bilder, haben Sie gesagt, das ist zu vereinfacht.
Ja, es gibt Stämme, die Mokassins tragen, alle, die keine Mokassins tragen. Es gibt Leute, die Manitou als einen Begriff haben und die meisten, die nicht Manitou als Begriff haben. Also Stereotypen haben die Eigenheit, dass sie einen kleinen Teil Wahrheit verallgemeinern.
Ja, wir haben ein Mail bekommen von Catherine aus Kirchberg. Sie schreibt, nachdem sie beide seit vielen Jahren lange Kooperationen mit Native Americans begleiten, ist in den letzten 50 Jahren so etwas wie ein Misstrauen der Native Americans gegenüber weißen, interessierten Europäern entstanden. Im Sinn von, die kommen nur aus Neugier mit ihren romantischen Motiven. Selber sind aber die Native Americans verbittert über ihre eigene Lebenssituation und von daher nicht mehr so aufgeschlossen und kontaktfreundlich gegenüber Europäern und Ethnologen, wie das zu Anfang der 70er und 80er der Fall war, ist Ihre erste Frage.
Wenn ich da zwei Beispiele anführen darf, wie 1991 oder 92 der Film, der mit dem Wolf tanzt, ganz groß geworden ist, sind wahnsinnig viele europäische Frauen nach Amerika gepilgert und die indianischen Frauen, ich weiß es aus der Pine Ridge Reservation in Süd-Dakota, Lakota Reservation, waren stinksauer, weil die haben nichts anderes gewollt, als einen Indianer aufzureißen. Ja? Das heißt, vor Ort hat es oft sehr negative Reaktionen gegeben, zum Teil auch vor Ort, deshalb, weil zum Beispiel Umweltorganisationen das Nutzen von Wald überhaupt komplett in Frage gestellt haben, die Leute, die seit Jahrtausenden oder Jahrhunderten im Wald leben, davon ausklammern wollten. Das heißt, es gab auf lokaler Ebene immer wieder gegen europäische, aber nicht nur gegen europäische Organisationen und Personen Widerstände. Wo es nicht der Fall war, oder jetzt wieder um das Beispiel UNO zu bringen, an der UNO haben die Leute, die international tätig sind, die Indigenen, das betrifft nicht nur die Nordamerikaner, gesehen, da gibt es Europäer, die sich wirklich einsetzen für uns und das stärkt uns auch und da ist das Gegenteil wieder passiert. Da gibt es große Unterstützung bzw. Begeisterung, dass es uns überhaupt gibt.
Ich sehe keinen großen Unterschied eigentlich. Ich muss sagen, deutsche und österreichische Frauen sind schon nach Amerika gefahren, um Indianer zu heiraten, lange bevor Dances with Wolves erschienen ist, das war Karl May. Also es gibt mehr Indianer, die mit Deutschen verheiratet sind, als umgekehrt.
Es gibt viele Deutsche in den USA.
Ja, ja.
Aber zur Gegenwart,
ich sehe diesen Unterschied nicht wirklich. Ich muss sagen, ich sehe immer noch als Ethnologe jetzt auch, dass ich immer noch als Europäer einen strategischen Vorteil gegenüber meinen amerikanischen Kollegen bin, die natürlich viel enger assoziiert werden mit amerikanischer Politik und den Zuständen, die heute dort herrschen. Und ich habe da als Außenseiter immer einen größeren Zugang, leichteren Zugang und niemals ein Problem gehabt.
Und vielleicht noch ein Beispiel, weil das mit den Anthropologen vor ungefähr 50 Jahren ist die Schallplatte von Floyd Westerman, Cast a Diet for Your Sins, herausgekommen, das aufgebaut ist auf einem Buch, das also mit ein populärwissenschaftliches Buch, wo die einzelnen Kapitel dann in Songs übersetzt worden sind. Und eines heißt Here Come the Andros. Und das heißt, Here Come the Andros, you better hide yourself away. Here Come the Andros on another holiday. Das heißt, begeistert waren sie nicht immer von denen, die wollten also auch... Die haben das Gefühl gehabt, sie werden wieder mal ein bisschen ausgebeutet.
Hier kommen die Anthropologen, um uns zu erforschen. Ja. Herr Bieber katapultiert uns in die Gegenwart. Willkommen. Sie sind on air, Herr Bieber.
Ja, grüß Gott. Und zwar, es geht um Folgendes. Und zwar, ich habe zufällig auf YouTube einmal einen Influencer der amerikanischen Ureinwohner gesehen, mir angeschaut, der ist mir einfach das abgepoppt. Das wurde mir einfach präsentiert. Und der hat darüber berichtet, dass eine Vertreterin aus der MAGA-Bewegung gesagt hat, wir haben heute noch zu wenig Indianer umgebracht. Also nur mal als Demonstration, wie heute die Situation in Amerika ist.
Ja, vielen Dank.
Das wollte ich Ihnen eigentlich so auch sagen.
Ja, danke, bitte.
Ja, das ist die Ein-Culture gewesen, das war mein zweiter Eintrag hier. Das ist also wirklich eine der katastrophalen Dinge, was heute möglich ist. Das ist natürlich jetzt speziell unter Trump und der MAGA-Bewegung möglich. Das hätte man vor 20 Jahren oder 10 Jahren sich niemand getraut zu sagen.
Also aber wie wurde reagiert von anderen Politikern?
Großer Aufschrei natürlich. Das ist in den großen Medien ist das nicht so wirklich gekommen, aber in den indigenen Medien ist das mit einem Riesenaufschrei natürlich begegnet worden. Aber es hat sich, zumindest ist das einmal passiert und seitdem habe ich davon allerdings nichts mehr gehört.
Ja, ich meine, es gibt natürlich, wenn gesagt wird, vor 20 Jahren war das nicht möglich, dann ist das öffentlich nicht gesagt worden. Das ist klar, das war nicht guter Ton, sowas zu sagen. Auf der anderen Seite, wenn man an den Rand einer Reservation gekommen ist, hat man jede Menge von Rassismus der weißen Bevölkerung gegenüber den indigenen Völkern gesehen dort.
Herr Hochwallner hat uns geschrieben, ich war im Mai 2024 in Wounded Knee und habe dort nur einen ziemlich verlotterten Platz vorgefunden mit einer schäbigen Plakatwand. Erschütternd, zumal die monumentalen Präsidentenköpfe gar nicht weit entfernt sind. Habe ich etwas übersehen, fragt er. Und es soll ein neues Abkommen mit der US-Regierung geben. Gibt es jetzt ein würdiges Gedenken in Wounded Knee? Herr Professor Schwarzbauer, Sie haben den Jahrestag der Schlacht am Little Bighorn 1876 erwähnt, ein Strohfeuer des Erfolges, wenn man ja, so sagen darf. 4 Jahre später das Massaker von Wounded Knee 14. im Dezember 14, genau, Verzeihung, rechnen. Im Dezember 1890 das Ende des indigenen Widerstands. Wer noch am Leben war, wurde in Reservate gedrängt. Diese Gedenkstätte, wir haben es uns gerade kurz vor der Sendung auf einem Foto angeschaut, das ist tatsächlich ja eine kleine Stele aus Stein, eine Wiese, mehr sieht man da nicht.
Vielleicht vorher noch, also bei Little Bighorn ist Custer mit seiner 7. Kavallerie vernichtet worden und Wounded Knee 1890 war auch die 7. Kavallerie, die als Rachefeldzug die Leute also mehr oder weniger massakriert hat. Man darf nicht vergessen, Wounded Knee liegt im Pine Ridge Reservat, das ich heute schon einmal erwähnt habe. Und Pine Ridge ist seit vielen Jahrzehnten, wenn man den US-Zensus als Basis nimmt, der ärmste Bezirk der gesamten USA mit einer Arbeitslosigkeit, die man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann. 80-90% unheimliche Armutsraten, Alkoholismus. Allein die Tatsache, dass sowas ja etwas kostet, ist für die, muss man bedenken, wenn sowas nicht passiert. Ich habe allerdings keine große, es hat viele Versuche gegeben und das ist also auch an der Zuständigkeit von Zuständigkeitsstreits, wer ist da zuständig? Sind es die Stämme? Ist es der Staatssüterkotter? Ist es der Bund? Wurde schon versucht und wurde zum Teil auch an der Uneinigkeit der eigenen Leute, ist daran gescheitert.
Ich sage, aus ethnologischer Sicht muss ich sagen, Bemühungen und die Idee, dass man überall dort einen großen Stein setzen muss, wo was passiert ist, ist eine europäische Gepflogenheit, ist unsere Tradition der Erinnerungskultur. Indigene Erinnerungskulturen haben im Wesentlichen, waren im Kopf auch und sind Sachen gewesen, die in mündlichen Überlieferungen vorgetragen wurden oder durch Aktionen. Der Wounded Knee, ein Reiz oder Wounded Knee Run. Da gibt es verschiedene Gedenkveranstaltungen, wo indigene Gruppen, Lakotas insbesondere, organisieren gemeinsame Tätigkeiten, wo bei der Tätigkeit gedacht wird, dieses Ereignis ist und ich brauche keinen Stein dafür.
Ja? Genau.
Geschichte und Gegenwart der nordamerikanischen Urbevölkerung sind heute unser Thema in Punkt 1. Gäste sind Christian Feest, emeritierter Professor für Ethnologie, und Peter Schwarzbauer, Obmann der Menschenrechtsorganisation Arbeitskreis Indianer Nordamerikas. Und Sie erreichen uns unter 0800 22 69 79, kostenfrei aus ganz Österreich, sowie per E-Mail an punkt1@orf.at. Und auch für die heutige Sendung hat Helmut Jasper etwas ganz Besonderes ausgesucht. Der klassische Tenor und Komponist Jeremy Dutcher aus der Gemeinschaft der Wollastoq in Nordamerika hat alte Wachszylinderaufnahmen von traditionellen Liedern ausgewertet und daraus eigene Musik in beiden Sprachen komponiert. Seine CD wurde preisgekrönt und seine Dankesrede bei den Juno Awards 2019 hat er genutzt, um über Versöhnung und die Probleme indigener Gemeinschaften zu sprechen. Er hat gesagt: Versöhnung, ein hohes Ziel, es ist ein Traum, das geht nicht von heute auf morgen, es braucht Zeit. Und er hat Kanadas Premier Justin Trudeau kritisiert für seine Versöhnungspolitik und sagte: Ich mache diese Arbeit vor allem für meine Mutter und diese Generation indigener Menschen. Sie konnten nicht das Leben führen, das ich jetzt führe. Einsetzung des Häuptlings, ein zweisprachiges Lied in Englisch und Wolastoqueweg des Komponisten und Sängers Jeremy Dutcher aus der Wolastoq-Gemeinschaft in Nordamerika. Die Wolastoq leben in Kanada und den USA und jene Gemeinschaften entlang des schönen Flusses, wie es übersetzt heißt, umbenannt in St. John River, kämpfen seit Jahren gegen die Fracking-Gasförderung für und den Export von Flüssiggas nach Deutschland. Wir sprechen heute über Geschichte und Gegenwart der nordamerikanischen Urbevölkerung. Unter 0800 22 69 79 können Sie uns anrufen und Frau Gelbmann hat das getan. Willkommen, Frau Gelbmann.
Ja, grüß Gott. Also ich habe drei Punkte. Erstens, ich habe Mitte der 90er Jahre einen Vortrag gehört von einer Sozialarbeiterin, die damals, also vor ein Jahr in einem Indianerreservat, ich weiß nicht in welchem, in den USA gearbeitet hat. Und deren Kernaussage war eigentlich, dort das Leben ist geprägt von Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und Depression. Das Zweite, und ich wollte wissen, ob das heute anders ist. Und das Zweite ist, dass ich, soweit ich weiß, es gibt ja einen Tribe, der auf seinem Grund und Boden ein Casino hat, also der ziemlich reich ist, wo aber, was ich gehört habe, selbst andere Angehörige von den First Nations kritisieren, dass die eigentlich mit dem ganzen Geld und alles noch viel weiter entfernt von ihren Wurzeln sind als andere, die diesen Goldesel-Casino nicht haben. Und das Dritte ist, was ich wirklich ansprechen möchte, ist ja diese unfassbare Praxis, was die Weißen gemacht haben, dass die First Nations die Kinder weggenommen haben in staatliche Schulen, dort gefoltert, umgebracht. Da sind ja Gräber entdeckt worden, Jahrzehnte später neu. Das sind meine Anliegen. Danke, und ich hätte gerne eine Antwort drauf.
Ja, danke, Frau Gelbmann. Vielen Dank. Ja, Herr Feest, Herr Schwarzbauer, ich darf Sie beide um Antwort bitten. Zuerst zur Lebensrealität in den Reservaten, Alkoholismus, Depression, Arbeitslosigkeit. Herr Schwarzbauer, Sie haben mir gesagt, die Sozialdaten sind katastrophal.
Christian Feest hat am Anfang gesagt, dass man das sehr differenziert betrachten muss. Also in jenen Reservaten, die also zum Beispiel die Lakota betreffen, da ist es wirklich so. Und da ist es ja auch in vielen Fällen nicht nur dort so, dass die Politik in die Richtung ging, dass man die Leute ja nicht in die Möglichkeit versetzt, selbst eine eigene Wirtschaft und eine eigene Politik aufzubauen, sondern sie möglichst in Armut zu belassen. Das ist eine Armutsgeschichte und da ist es tatsächlich so, dass sich vielleicht zu den Alkoholproblemen noch Drogenprobleme dazu gesellt haben. Es ist wirklich so, dass dieses Problem zwar bewusst bearbeitet wird und viel, viel gemacht wird, auch von den Leuten selbst, aber es ist einfach da. Da ist die Arbeitslosigkeit ist im Durchschnitt viel höher als im amerikanischen Durchschnitt und in bestimmten Reservaten, wie zum Beispiel in Pine Ridge, unglaublich nach unseren Verhältnissen. Da hat sich wenig geändert.
Man muss da sagen, das sind immer die Negativbeispiele in den Vordergrund gestellt, klarerweise. Ja.
Naja, Frau Gelbmann hat auch ein Positivbeispiel gebracht. Sie hat, sie sagte, es gibt auch Stämme, die mit Glücksspiellizenzen, das ist ja ihnen gestattet, Glücksspiel zu betreiben.
Seit den 80er Jahren, die Reagan-Regierung hat sich damals versucht, aus der Verantwortung zu entziehen, die Indianerangelegenheiten der Vereinigten Staaten zu finanzieren und hat Lizenzen vergeben lassen, an Stämme Casinos zu betreiben auf Stammesland. Das war sehr erfolgreich. Mit unterschiedlichen Effekten auch wieder. Ja? Und es gibt, ich nehme an, das Beispiel, das hier angesprochen wurde, im Mashantucket Pequot Casino ist, das in Connecticut ist, also weit weg von den großen Reservationen. Und das ein Millionengeschäft ist, in dem Mashantucket galten als ausgestorben und haben sich rekonstituiert. Leute, die sich irgendwo zurückführen auf Mashantucket Pequot, haben sich zusammengetan und dieses Casino gemacht. Ein Millionengeschäft geworden. Ja? Aber das lässt sich nicht vergleichen mit der Situation auf Pine Ridge.
Und ja.
Es gibt nicht nur dieses Casino. Das ist auch interessant. Spannend ist ja, dass das ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass es diese Casinos überhaupt gibt. Das ist ein Zeichen einer Restsouveränität, die indianische Stämme in den USA haben. Denn oft ist Glücksspiel verboten in den Bundesstaaten. Aber weil sie eine Restsouveränität haben, wurde ihnen per Gesetz das auch zum Teil zugestanden. Es gibt heute, ich habe mir das ausgesucht, habe mir gedacht, ob das kommt, es gibt 460 verschiedene Casinos unterschiedlicher Größe in den USA, alle viel kleiner als dieses eine, was genannt worden ist. Und die nehmen natürlich jetzt einen Haufen Geld ein, aber viele Stämme sind so intelligent und investieren das in ihre Infrastruktur und in die Bildung und liegen daher dem Staat nicht so sehr auf der Tasche. Das ist ja auch die Motivation von Reagan ein bisschen war.
Dass sie nicht so abhängig von,
genau, von Leistung. Das ändert aber nichts daran, dass natürlich die meisten Casinos sind nur dort erfolgreich, wo sie in der Nähe von Ballungszentren sind, also wo die meisten Spieler Weiße sind. Dort, wo sie nicht im Ballungszentrum sind und den meisten eigenen Leute spielen, da ist es eher problematisch. Denn da sind die Ärmsten, die dann auch noch so das Geld verlieren.
Einmal zurückkommen möchte ich noch zum Thema Alkohol. Herr Fest, Sie haben sich habilitiert mit einer Arbeit über Trinken und Trunksucht bei den Indigenen Nordamerikas. Das ist auch eins der klassischen negativen Stereotype. Herr Fleischl, Verzeihung, Feischl hat dazu eine Frage. Er schreibt nämlich, es war ein ungleicher Kampf und die Indigenen haben biologisch verloren. Sie hatten keine Immunität gegen Infektionskrankheiten und sie vertragen genetisch bedingt keinen Alkohol, sonst sähe es anders aus.
Dass es eine genetische Ursache gibt für Alkoholintoleranz, ja, ist umstritten und wahrscheinlich nicht wahr, obwohl es natürlich so Fälle wie Alkoholintoleranz gibt als Populationseigenschaft. Bei Chinesen zum Beispiel ist das der Fall, dass biologisch aufgrund der Darmlänge weniger Alkohol getrunken werden kann, ohne dass man gleich betrunken wird. Das ist für indigene Völker umstritten und ist aber auch nicht wirklich der Grund, warum es ein Problem geworden ist. Ein Problem ist es deswegen geworden, weil indigene Völker, übrigens, auch da muss man sagen, da gibt es Völker, die bis heute keinen Tropfen Alkohol trinken, gewissermaßen, wo der Wert da ist, nüchtern zu sein. Während bei anderen das kein Problem ist, zu trinken und das eben erlaubt wird, betrunken zu sein. Und da kommen verschiedene Faktoren dazu, die bewirkt haben, warum dann dieses exzessive Trinken eingetreten ist. Unter anderem auch, muss man sagen, in manchen Gegenden die Idee, dass man durch Alkoholkonsum, ähnlich wie bei Visionen, der Zugang zu spirituellen Wesen findet. Was immer die Gründe waren, ist es ein Problem geworden, weil es Leute in Armut geführt hat, weil es zu Gewalt geführt hat in den Kommunitäten. Und viele Kommunitäten haben selber Maßnahmen ergriffen dagegen, schon im 18. Jahrhundert. Ja. Aber da ist eben schon das Problem, dass diese eigenen Bemühungen Schwierigkeiten haben, Bestand zu halten gegenüber der allgemeinen Entwicklung.
Weil man ja auch sagen muss, diese Situation, die Sie schildern, das Leben in den Reservaten, die Menschen wurden ja ganz gezielt in diese Situation gebracht. Die Bisons wurden ausgerottet mit tausenden professionellen Bisonjägern. Das wurde politisch gefördert, das wurde gewollt. Man hat also bewusst die Lebensgrundlagen zerstört. Man hat Reservate dort geschaffen, wo sozusagen nichts zu holen war damals. Man wusste ja noch nicht von Erdöl und Erdgas, Lithium und was auch immer man dort dann heute sucht. Und auch Alkohol war ein Mittel im Kampf gegen die Indianer. Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, hat 1749 gesagt, in der Tat, wenn es die Absicht der Vorsehung ist, diese Wilden auszurotten, um Platz für die wirklichen Kultivatoren der Erde zu machen, scheint es nicht ausgeschlossen, dass Rum das auserwählte Mittel ist. Er hat bereits vormals an der Ostküste lebende Stämme vernichtet. Dieser Zugang, das klingt alles sehr, sehr methodisch. Wie ist das zu beurteilen? Feuerwaffen müsste man auch noch
erwähnen. Was Alkohol betrifft, muss man auch noch mal sagen, das ist schon ein bisschen noch ein anderer Punkt. Auch wenn unglaublicher Schaden angerichtet wurde durch die Einführung von Alkohol, muss man sagen, dass die Entscheidung, Alkohol zu trinken oder nicht zu trinken, immer eine Entscheidung nicht nur von Individuen ist, sondern auch von Gruppen, die das kulturell erlauben oder nicht erlauben. Ja, und insofern sind vieles historische Prozesse, die ohne böse Absicht passiert sind, allerdings gerne toleriert wurden, wenn sie im weißen Interesse waren natürlich. Ja.
Man findet auch in der Geschichtsschreibung immer wieder Zitate, wo es darum geht, noch mehr Indigene zu vertreiben mit allen Mitteln. Da gibt es das Indianer-Entfernungsgesetz. Das heißt tatsächlich so, dass das ist schon sehr, wie soll man sagen, ein Teil der Geschichte, über die oft nicht gesprochen wird.
Ja, ich meine, muss natürlich sagen, dass es auch in der amerikanischen Gesellschaft, wie in weißen Gesellschaften, euroamerikanischen Gesellschaften generell, immer gegensätzliche Meinungen gegeben hat, wie man mit dem Problem der indigenen Völker umgehen kann. Und die eine Idee war, das Einfachste wäre, sie wären nicht mehr da, dann hätten wir das Problem nicht mehr. Und die andere wäre, sie einzugliedern in unsere Gesellschaft, sie anzupassen an unsere Gesellschaft. Und das waren humanitäre Ziele eigentlich, die verfolgt wurden, zum Teil mit katastrophaleren Zielen als ein bewusster Völkermord. Ja? Weil hier Leute gezwungen wurden in etwas, was sie nicht wollten, in eine andere Kultur. Ja? Andere haben das freiwillig gemacht. Also, das muss man auch wieder sagen, nicht alle sind gezwungen worden.
Wir differenzieren, ganz wichtig. Ja. Frau Geldmann hatte noch eine dritte Frage, nämlich nach den Kindern, bei denen sind wir jetzt angekommen. Dazu auch ein Mail. Ich hoffe, Sie erwähnen auch, dass Kinder in Lager gesteckt wurden, denen sie ihre Sprache nicht sprechen durften. Auch die Kirche betrieb solche. Papst Franziskus drückte bei einer Kanada-Reise sein Bedauern aus. Sind solche Lager endgültig Geschichte?
Ja. Naja, die Geschichte ist noch nicht so lange her, dass
1970,
das, ja, genau, ja, dass das überhaupt abgestellt worden ist. Aber die Grundidee war in Kanada und in den USA: Save the man, kill the Indian. Das heißt, da ganz bewusst indianische Kulturen auszulöschen, Kinder umzuerziehen, und viele sind dabei gestorben. Das ist ja auch der Grund, warum das vor ein paar Jahren hochgekommen ist, weil so viele Gräber um diese Internatsschulen gefunden worden sind. Das war eine gezielte Politik, und man darf nicht vergessen, das ist vielleicht gar nicht so bekannt, es gibt ja international eine Völkermordkonvention. Und bei Völkermord geht es nicht nur um das physische Umbringen von Leuten, sondern auch dieser Aspekt, Kinder wegnehmen und ihn umzuerziehen und gezwangsweise umzuziehen, ist ein Bestandteil des Völkermords. Und das sind die wenigsten sich bewusst.
Muss man auch wieder sagen, auch hier darf ich differenzieren, das sind mir ja zwei hier. Der eine sagt A, der andere sagt B, um das ein bisschen unterschiedlich zu machen. Im späten 19. Jahrhundert, als die ersten Indianerschulen in den USA eröffnet wurden, viele der Stammesführer ihre Kinder in diese Schulen geschickt haben, weil sie gehofft haben, dass ihre Kinder auf die Art und Weise sich anpassen können an die amerikanische Gesellschaft, um dort zu überleben. Ja? Das war ein Ziel auch der indigenen Eliten damals, dass ihre Kinder so erzogen werden. Dass sie dann schlecht behandelt wurden, ist ein anderer Punkt. Ja, das kommt schon dazu. Aber es gibt All-History-Projekte in Oklahoma zum Beispiel, wo man interviewt hat Leute, die in diese Indianerschulen gegangen sind. Und Sie werden nicht glauben, wie viele der alten Leute in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sich erinnert haben und gesagt haben, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Hier habe ich gelernt etwas, was ich heute brauchen kann. Ja?
Und heute graben wir die Leichen aus.
Heute hat das Pendel in die Gegenwart umgeschlagen. Alle reden nur noch schlecht über die Schulen. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Die Schulen hatten ihre Vorteile, sie hatten ihre gravierenden Nachteile. Das liegt aber gar nicht so sehr an den Indianern. Internate, sie brauchen nur schauen an Missbrauchsfälle in Europa. Das hat mit Indianern nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, wenn man eine Horde Kinder mit irgendwelchen Triebtätern zusammenbringt.
Vielleicht noch eine Ergänzung. Die Situation in Kanada war viel extremer noch als in den USA. Das in Kanada ist es nicht vorgekommen, dass Eliten ihre Kinder dorthin geschickt haben, sondern das war eine ganz brutale Politik, die wurden wirklich weggenommen. Aber in den USA ist es natürlich wieder, es ist eben nicht alles immer über einen Kamm zu scheren. Es ist sehr differenziert zu behandeln.
Geschichte und Gegenwart der nordamerikanischen Urbevölkerung heute in Punkt 1 unter 0800 22 69 79. Können Sie mitreden oder Sie schreiben uns an punkt1@orf.at.
Thank you.
britische Komponist und klassisch ausgebildete Tenor Jeremy Dutcher aus der Gemeinschaft der Wollastock, die sowohl in Kanada als auch in den USA leben, hat die Wachszylindersammlung traditioneller Lieder im Kanadischen Museum für Geschichte ausgewertet und davon inspiriert eigene Lieder komponiert. Dieses bedeutet übersetzt, das Volk erhebt sich und ist ein, wie Dutcher in einem Interview erklärt hat, Widerstandslied für alle Stimmen. Unser Kampf findet nicht mehr auf den Feldern statt, sondern auf den Straßen, singt er. Geschichte und Gegenwart der nordamerikanischen Urbevölkerung, heute das Thema in Punkt 1. Gäste sind Christian Feest, emeritierter Professor für Ethnologie, und Peter Schwarzbauer, Obmann des Vereins Arbeitskreis Indianer Nordamerikas. Und Herr Bernd fragt, hätten die ehemaligen Ureinwohner, wenn sie sich zusammengeschlossen und aufgerüstet hätten, gegen die Europäer gewinnen können? Oder war das ein Mangel an Vorausschau? Und wie hätte sich der Kontinent dann entwickelt? Ja, wäre, hätte, Herr Feest, sehr hypothetisch.
Also erstens ist es so, dass natürlich die indigenen Völker ursprünglich keinen Grund hatten, sich zusammenzuschließen. Das waren unterschiedliche Gruppen, die untereinander Krieg geführt haben und zum Teil in den europäischen Kolonisten Alliierte gesehen haben im Kampf gegen ihre bösen Nachbarn. Ja? Das heißt, die Idee, dass man sich zusammenschließt, kam erst zu einem Zeitpunkt, als es eigentlich viel zu spät war, als zahlenmäßig die Zahl der Weißen in Amerika deutlich, und das war im 18. Jahrhundert, da war Mitte des 18. Jahrhunderts, wo die Zahl der Weißen über getroffen hat, die Zahl der indigenen Bevölkerungen. Und dann gab es schon unmittelbar vor oder um die Zeit der amerikanischen Revolution herum die ersten Versuche der Einigung von unterschiedlichen Stämmen im gemeinsamen Kampf gegen den gemeinsamen Feind. Das war nicht so leicht, weil tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt in der Revolution ja manche Gruppen mit den Amerikanern, manche mit den Engländern alliiert waren und also auch da schon eine Einheit nicht zu erzielen war. Und der bekannteste Versuch ist im frühen 19. Jahrhundert gewesen von Tecumseh, der versucht hat, eine Stammeskonföderation zu schaffen. Ist alles gescheitert, militärisch gescheitert, auch ideologisch gescheitert übrigens. Was es gibt halt seit dem 20. Jahrhundert sind größere Organisationen, wo sich indigene Gruppen zusammenschließen, sei es die Stämme, National Tribal Chairman Association, sei es auf einer individuellen Basis, National Congress of American Indians zum Beispiel, in Kanada analoge Gruppen, die gemeinsame Interessen vertreten. Und das ist, wo der Punkt Indianer, wo das Wort Indianer auch eine Rolle spielt. Weil hier tatsächlich nun Leute gemeinsame Interessen vertreten und nicht mehr als Lakota oder als Comanche oder als Ojibwa auftreten, sondern als Indianer.
Mit einer als Indians im Englischen. Ja, was auch Inder heißt eigentlich.
Amerika oder First Nations oder was auch immer. Jedenfalls mit einer gemeinsamen Stimme. Wobei das Wort Indianer kein böses Wort ist. Es ist ein manchmal ein unglückliches Wort, weil es ein Doppelbedeutung hat. Das bedeutet nämlich die Sachen, die in unserem Kopf vorgehen, diese Vorstellung von Indianern, wie sie angeblich existieren, und der Wirklichkeit. Deswegen ist Indianer an sich ein Wort, das man mit Vorsicht verwenden soll. Es hat aber seinen Sinn, dort, wo zum Beispiel diese Gruppen eben gemeinsam agieren.
Dort hat es auch eine juristische Relevanz.
Ja, auch, aber der Christian erwähnt hat, der National Congress of American Indians ist die höchste Interessensvertretung von Indianern in Nordamerika. Die heißen Indians. Die größte Wochenzeitschrift heißt Indian Country Today. Es wird immer noch von Indian Country, von Indian Policy, von Indian Treaties gesprochen. Das heißt, es gibt eine rechtliche Basis, die eigentlich, wenn man das Wort Indian durch Indigen ersetzen würde, Indigenous ersetzen würde, nicht mehr relevant ist. Das heißt, es hat einen politischen und rechtlichen Grund auch, den in anderen indigenen Regionen der Welt nicht so existiert wie hier.
Gemeinsam für die Rechte einzustehen, aufzutreten, sich einzusetzen. Frau Blessel hat eine Frage. Willkommen, Sie sind auf Sendung.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für diese interessante Sendung. Ich habe Anfang der 2000er meine Diplomarbeit geschrieben zur Bildungssituation der First Nations und habe in Kanada recherchiert und auch ein bisschen durch Amerika gereist und habe auch dieses indigene Fernsehen entdeckt, das APTN, Aboriginal People's Television Network in Kanada, eine unabhängige Fernsehanstalt, völlig frei von staatlichem Einfluss. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie unterschiedlich die Indigenen sind. Und daher meine Frage bezüglich der Frauenrechte. Können Sie etwas sagen zur wirtschaftlichen Entwicklung oder auch gesellschaftlichen Entwicklung in den unterschiedlichen First Nations, Inuit, Métis, entsprechend der verwirklichten Frauenrechte. Die sind ja ganz unterschiedlich in der Behandlung von Frauen oder in der Rolle der Frau im eigenen Stamm.
Ja, vielen Dank, Frau Plessl. Herr Schwarzbauer.
Ja, das ist, genau so ist es. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Was wirklich auffällt, ist, dass also eine, der negative Aspekt ist, das hat jetzt direkt mit Frauenrechten nichts zu tun, sondern das ist eigentlich viel brutaler, dass es jetzt speziell in Kanada, aber auch in den USA, zigtausende verschwundene und ermordete indianische Frauen gibt, die deshalb unter Probleme haben, weil sie erstens Frauen sind und zweitens indigen sind. Und daher eine leichte Beute für viele Leute sind, speziell dort, wo es keine öffentlichen Verkehrsmittel oder Autos gibt, die sie haben, sondern wo sie trampen müssen. Das heißt, es gibt also sehr viele Beispiele, wo indianische Frauen der Tatsache zum Opfer fallen, dass sie indianische Frauen sind. In einzelnen Stämmen ist die Stellung der Frau, das kann der Christian sicher besser erklären als ich, sicher sehr unterschiedlich. Was auch auffällig ist, es gibt in Kanada eine indianische Fraueninteressensvertretung und es gibt an der UNO, an der ich relativ oft bin, in Genf, da spielen sich ja die Menschenrechte ab, immer wenn es um indigene Sachen geht, sind Frauen immer ganz stark vertreten.
Das heißt, da ist noch viel Aufholbedarf.
Ja, das auch, das auf jeden Fall.
Worum geht es überhaupt in Ihrer Arbeit beim Arbeitskreis derzeit am meisten? Ist das Landnutzungsrechte, Landraub?
Ich muss dazu sagen, dass unsere Aktivitäten, die also 1981 begonnen haben, zunächst einmal wir haben versucht, das in Österreich bekannt zu machen. Da ging es vor allem um Landrechtsfragen. Ja, und da haben wir also versucht, Indigene zu unterstützen. Wir wussten natürlich, dass wir nur kleine Nadelstiche setzen können. Mittlerweile ist die Sache auf eine internationale Ebene gehoben, weil wir an der UNO hauptsächlich aktiv sind und dort Indigene unterstützen, soweit wir das können.
Wir haben Donald Trump derzeit in der zweiten Amtszeit und er hatte angekündigt, das Geburtsrecht zu verändern und zwar mit Blick auf die Staatsbürgerschaft. Jetzt ist bemerkenswert, dass ausgerechnet die Menschen, die die Urbevölkerung Nordamerikas darstellen, nicht als gebürtige US-Amerikaner gegolten haben, lange Zeit, bis 1924. Mhm. Erst dann wurden die Indigenen zu Staatsbürgern erklärt.
Das ist richtig. Interessant ist aber zum Beispiel auch, dass über 40.000 indianische Soldaten bereits im Ersten Weltkrieg auf der Seite der USA gekämpft haben. Das, wo man sie gebraucht hat, zum Beispiel auch als Code Talkers im Zweiten Weltkrieg, wenn man ihre Sprache plötzlich gebraucht hat, da hat man sie herangezogen. Aber sie waren bis 1924 nur in Ausnahmefällen Staatsbürger. Das heißt, für die hätte diese Regel von Trump, der 14. Verfassungszusatz, der ja eigentlich die Grundlage für diese Tatsache spielt, dass eben Leute, die in den USA geboren sind, auch gleichzeitig Staatsbürger sind, hätte bis 1924 für Indigene gar nicht gegolten.
Carlos Sansone schreibt uns aus Südtirol. Es gibt viele Bestrebungen, die alten Kulturen über die Sprachscience aufleben zu lassen. Ich selbst bin Linguist, bin über soziale Plattformen verbunden mit Diné, Cheyenne, Anishinaabe und ein paar zählt er noch auf, um die großen Seen im täglichen Unterricht. Viele einheimische jüngere Indigene nehmen daran teil. Da wächst das Interesse, die Sprachen zu bewahren, bevor sie verschwinden.
Das ist klar, das ist ein Problem, dass Sprachen, die weitgehend verschwunden sind, nicht ganz einfach in den Alltagsgebrauch zurückgeführt werden können. Ich meine, das Beispiel Hebräisch in Israel ist ein Beispiel, wo das gelungen ist total. Und es gibt einige Beispiele auch aus dem indigenen Amerika, wo das möglich war. Aber in vielen Fällen ist das Bemühen da und das ist auch ganz wichtig, weil es einen Symbolcharakter hat. Nur wer seine eigene Sprache spricht, hat eine Identität, eine klar erweisbare Identität. Aber ich hatte einen Mitarbeiter in Frankfurt, der ein Spracherneuerungsprojekt in British Columbia durchgeführt hat. Bei Nushanuls, da waren weniger als 100 Sprecher der Sprache noch vorhanden und die meisten über 80 Jahre alt. Und auch da war es in der Tat so gewesen, dass die Großeltern dieser Leute ihren Kindern verboten haben, die Sprache zu sprechen. Nicht die Weißen, sondern die Großeltern haben gesagt, lernst du diese blöde Sprache nicht, das versteht kein Mensch. Lern lieber Englisch, ja, damit wir in der Welt weiterkommen. Und dann zwei Generationen später wollten sie die Sprache wieder lernen. Und Das ist zu einem gewissen Grad möglich. In dem konkreten Fall ist es so, dass man den Kindern gewisse Phrasen beigebracht hat, sodass sie irgendwo demonstrieren können, eine Form des symbolischen Sprachgebrauchs, ohne dass es wirklich im Alltagsleben eine Rolle spielt. Ja. Aber in anderen Fällen spielt es natürlich eine Rolle, vor allem wo Sprachen in größerer Zahl noch gesprochen werden. Aber selbst die größte, die zweitgrößte Sprache, die größte in den USA, indigene Sprache Navajo, ist im Verschwinden begriffen. Da waren doch bis vor ein paar Generationen 89%, sogar monolinguale Sprecher dabei. Ja? Und das geht ständig herunter, weil auch die Zahl der Bevölkerung wächst. Und die Zahl der eigentlichen Sprecher ändert sich wahrscheinlich gar nicht so sehr, aber die Zahl der Bevölkerung wächst.
Ja, man darf nicht vergessen, dass mittlerweile auch 70% der indianischen Bevölkerung in den USA nicht in den Reservaten, sondern in den Städten leben. Und dass natürlich hier der Kontakt zu den anderen, die Medien, eine ganz große Rolle spielen, warum die eigene Sprache im Alltag vor allem nicht mehr gesprochen wird, sehr wohl auch immer wieder bei religiösen Zeremonien. Aber das ist, also die Statistiken der UNO zeigen, dass also indigene Sprachen weltweit am Rückgang sind. Und deshalb hat auch die UNO die internationale Dekade indigener Sprachen von 2022 bis 2032 ausgerufen. Das sind halt also Bemühungen, solange eine Sprache nicht im Alltag wirklich gesprochen wird, nutzt das alles nichts.
Ja. Zugleich ist es so, dass man sagen muss, wir lernen heute in der Schule, die Kinder lernen in der Schule die Wichtigkeit der biologischen Vielfalt. Die Wichtigkeit der kulturellen und der sprachlichen Vielfalt für das Überleben der Welt wird gar nicht so thematisiert, obwohl das genau der Fall ist.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Herr Baron hat uns noch eine Frage geschickt, nämlich wie viele der etwa 550 heute noch existierenden Völker bzw. Stämme der Indigenen sprechen denn noch ihre eigenen Sprachen nach über 100 Jahren der Zwangsassimilation und dem damit verbundenen Verbot indigener Sprachen? Kann man das in etwas sagen? Ich glaube, es sind 400 Sprachen, habe ich irgendwo gelesen. 400 zumindest, so im Groben. Ja, aber ja, so wie Sie sagen, eine Sprache, die nicht gesprochen wird.
Ja, es waren in den 80er, 90er Jahren sind noch knapp über 100 Sprachen gesprochen worden, wobei eben auch davon teilweise von weniger als 10 Sprechern nur noch. Das heißt, dass das Aussterben dieser Sprachen praktisch vorprogrammiert war. Dagegen wirken, wie gesagt, in gewisser Weise die Sprache an Revitalisierungsprogramme, dass man das versucht wieder zu beleben. Aber trotzdem ist langfristig gesehen ist es ein Problem.
Schauen wir noch kurz auf die Rechtslage. 5 Minuten haben wir noch, Herr Schwanzbauer, wenn es Ihnen auch recht ist. Auch heute haben wir gesprochen, ist die indigene Bevölkerung nicht gegen die Ausbeutung ihres Landes wirklich geschützt? Die Pipeline wird gebaut, wenn 5 Jahre später dann ein Bundesrichter entscheidet, das ist nicht rechtens auf heiligem Land, diese Pipeline zu errichten ohne Zustimmung, dann wird sie wieder abgebaut. Aber der Schaden sozusagen ist angerichtet. Gibt es in dieser Richtung Bemühungen, dass die indigene Bevölkerung über ihr Land tatsächlich einmal so wird verfügen können, dass man die Ressourcen nicht über Nutzungsentschädigungen abbauen kann?
Bemühungen gibt es viele und gab es auch viele, wie die ehemalige Innenministerin in den USA, das war ja die erste Indigene, Harland, die hat zumindest ansatzweise versucht, in diese Richtung zu arbeiten, aber jetzt unter Trump ist das alles zu vergessen. Der kümmert sich ja weder um Verfassung noch um irgendwelche rechtlichen Grundlagen und deshalb ist es auch jetzt ganz besonders schwierig, in dieser Situation indigene Rechte, wenn es um Land und Ressourcen geht, zu verteidigen.
Ja, wir erleben gerade einen Boom der Erdölindustrie. Gerade in den USA, Naturschutz unter Anführungszeichen ist überhaupt abgesagt. Mit welchen Aussichten blicken Sie in die Zukunft?
Ich hoffe, dass der Trump bald nicht mehr existiert.
Ja, seine Amtszeit läuft noch.
Ich meine, das sind ja Dinge, die er macht. Die hat ja nicht nur mit Ressourcen zu tun. Da geht es ja um Kürzung von Sozialhilfen, Gesundheitsbereichen. Lebensmittelhilfe wird gestrichen. Das betrifft nicht nur Indigene. Und auch die Medien und andere Institutionen werden beeinträchtigt. Und denen wird vorgeworfen, speziell die öffentlichen Medien, dass sie nicht nur Positives über die USA berichten. Und das ist natürlich für Indigene, zumindest solange Trump noch an der Macht ist, katastrophal.
Ja, ist auch die Praxis in Museen, Stichwort Erinnerungskultur. Es soll nur die Großartigkeit der Vereinigten Staaten in den Mittelpunkt gestellt werden. Darüber haben wir an dieser Stelle auch schon einmal diskutiert. Christian Feest, wir kommen zum Ende der Sendung und zu so einer ganz grundlegenden Frage. Diese Vorstellung, Verständnis für einen anderen zu entwickeln, als Ethnologe, als Mensch gefragt, es differenziert zu sehen, sich vor Stereotypen, Vereinheitlichungen zu hüten. Lehrt das die Ethnologie oder muss man das schon besser mitbringen?
Naja, es ist immer hilfreich, wenn man was mitbringt, aber grundsätzlich ist es schon eine der Grundprinzipien, auf denen die Kulturanthropologie beruht, im 19. Jahrhundert zurückgehend bereits und letztlich auch 18. Jahrhundert zurück, auf die Aufklärung zurückgehend, ist, dass die Kulturen der Welt unterschiedlich sind, das heißt, die an Lebensweisen unterschiedlich sein können, sind verschieden, aber sie sind alle gleichwertig. Das ist der Hauptgrund, den man betrachten muss. Es ist keine Wertung verbunden, sondern man muss verstehen können, die Unterschiedlichkeit, man muss sagen können, warum machen Leute was anderes, aber es ist nicht besser oder schlechter.
Peter Schwarzbauer, einer Ihrer ältesten Bekannten, ist Milo Yellowhair, Ehrenmitglied des Arbeitskreises Oglala Lakota vom Pine Ridge Reservat in Süd-Dakota, von dem Sie uns heute schon erzählt haben. Und er hofft, dass man mit dem Bild, das Karl May mit Winnetou geschaffen hat, arbeiten kann, dort ansetzen kann, und hat in einem Gespräch mit Ihnen gesagt, vielleicht entsteht so ein Verständnis, das irgendwann irgendwo einen Menschen bewegt, etwas zu verändern in der eigenen Regierung oder in der eigenen Industrie. Wie sehen Sie die Chancen?
Naja, also ich muss gestehen, ich war schon einmal optimistischer, als ich heute bin. Heute sieht man, die internationale Entwicklung deutet in irgendeiner Weise, in keiner Weise darauf hin, dass sich Aspekte wie diese faktisch zum Positiven kehren. Also ich bin nicht mehr so optimistisch, das heißt aber nicht, dass man nicht nach wie vor dranbleiben kann und dranbleiben soll. Und vor allem auch etwas, was bei Milo immer sehr wichtig war und bei vielen Freunden, die wir haben im indianischen Amerika, es gibt denen Stärke, dass wir für sie etwas tun. Und das ist auch etwas, was einen Sinn macht.
Geschichte und Gegenwart der nordamerikanischen Urbevölkerung heute. Das Thema in Punkt 1 zum Ausklang: Vichy Taito, Jim Pepper, Sohn einer Creek-Muskogee und eines Carr, fusioniert hier Jazz und ein altes Lied seines Großvaters. Christian Feest, Peter Schwarzbauer, herzlichen Dank für Ihr Kommen und für Ihre Zeit.
Gerne.
Der 250. Jahrestag der USA ist in diesen und den kommenden Tagen Thema in zahlreichen Sendungen auf Ö1. Einen Überblick finden Sie auf oe1.orf.at/USA. Cola, Kaugummi, Jeans und Nylonstrümpfe. Der globale Siegeszug der amerikanischen populären Kultur zählt zu den wichtigsten Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, sagt der Historiker Reinhold Wagenleitner. Erst morgen zu Gast bei Alexander Musik. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, fürs Zuhören und Mitreden im Namen des Teams Technik Sascha Schenold, Musikauswahl Helmut Jasper, Regie Mona Moore, am Telefon Jonathan Lindner, Moderation Barbara Zeitamer. Wir wünschen einen angenehmen Nachmittag.
Und dann ziehen Frauen unglaubliche Sachen ab und es redet niemand drüber.
Warum sind weibliche Spitzenleistungen im Sport nicht so sichtbar wie männliche?
Hier haben Medien einen riesengroßen Hebel.
Wenn jetzt gerade die Frauen sehr erfolgreich sind, dann hängt man sie halt auch gerne auf die Frauen drauf.
Es steht und fällt natürlich auch das Interesse, so ehrlich muss man sein, an den Heldinnen.
Die einzige sein ist nicht so toll. Ich wäre gerne eine von vielen.
Sportlerinnen, Expertinnen und Sportjournalistinnen sprechen über ihre Erfahrungen, über die Gründe, warum sportliche Höchstleistungen noch immer unterschiedlich wahrgenommen werden, über den Hass im Netz gegen Frauen in Männerdomänen und darüber, was im Sport und in der Berichterstattung besser gemacht werden könnte. Double Check um 18.25 Uhr.